Wunderschönen guten Morgen auch von mir nochmal. Jörg hat sich einen wohlverdienten Urlaub genommen mit seiner Familie und macht ein bisschen Pause. Und das ist auch gut so. Das braucht er. Zwischenzeitlich, als ich mich vorbereitet habe für heute Morgen, habe ich mich gefragt, ob er einfach nur die Textstelle umgehen wollte. Nein, das ist eine gute Stelle. Das ist eine gute, wertvolle Stelle. Und er hatte mir angeboten, hier vorne pfeift es irgendwie so ein bisschen. Danke. Ja. Genau, er hatte mir angeboten und hat gesagt, ich kann auch was zum neuen Jahr machen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Gott möchte, dass wir im Text in Lukas weitergehen. Und der Text ist auch eigentlich ein Text über was Neues, ein Neuanfang, über Veränderung, über Erneuerung, über Befreiung, über etwas Neues, was hereinbricht. Und deswegen passt es eigentlich sehr gut zum Neujahr. Und lasst uns einfach den Text mal lesen in Lukas 11, Vers 14. Lukas 11, Vers 14 bis 28. Und er, also Jesus, trieb einen Dämon aus, und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme. Und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und andere versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Er aber, der er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Aber wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst, und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer sein als der erste. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, was du zu uns sprechen möchtest, Herr. Dein Wort ist kostbar und lebendig und es spricht heute in unser Leben hinein und es trägt so viel Wahrheit und Kraft mit sich. Du willst, dass wir verstehen, wie die Dinge sind in deinem Reich. Du willst, dass wir verstehen, was um uns herum passiert, was in uns passiert. Du möchtest, dass wir begreifen, wer du bist, der du gekommen bist, um uns Freiheit und Befreiung zu bringen, Herr. Du willst, dass wir verstehen, welches dieses Reich ist, das du gebracht hast. Was es bedeutet, in ihm zu leben, Herr. Wir danken dir für diesen Morgen heute und möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst, in unsere Herzen hinein, zu jedem persönlich. Ich möchte dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass wir verstehen und begreifen, was dein Geist heute Morgen zu uns sprechen möchte. Amen. Dieser Text steht kurz nach dem, was wir die letzten 2 Sonntage gehört haben. Und es ist wichtig zu begreifen, dass er sich dort anfügt. Die letzten 2 Sonntage haben wir gesehen, wie Jesus davon sprach, dass wir als Menschen eine Beziehung zu Gott haben können, wie Kinder zu ihrem Vater. Er sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel. Er spricht davon und sagt, betet, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und am Ende beendet er das Ganze und sagt, das Wichtigste, worum ihr bitten könnt, die größte Not, die abgedeckt werden kann in eurem Leben, das, worin alle anderen Nöte sich eigentlich zusammenfassen, ist, dass Gott euch seinen Heiligen Geist ins Herz schenkt, dass ihr Kinder Gottes werdet, dass ihr sein seid, dass seine Herrschaft in eurem Leben anbricht. Und das ist der Kontrast, der gebildet wird hier in den Versen, die wir eben gerade gelesen haben. Auf der einen Seite das Leben, was regiert ist durch Gottes Geist, was Gott sein Vater nennt, was sagen kann von ganzem Herzen, dein Reich komme. Und hier sehen wir diesen Besessenen, der getrieben ist und beherrscht ist von einem ganz anderen Geist. Auf der einen Seite sehen wir die Freiheit der Kinder Gottes und auf der anderen Seite sehen wir die Unterdrückung und die Macht des Widersachers. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir im Lukas-Evangelium einem Dämonenbesessenen über den Weg laufen. Wir haben das Thema schon öfter gehabt und es ist manchmal für uns, auch sogar unter Christen, wird es gern so ein bisschen ausgeklammert. Es wird so ein bisschen verschwiegen. Aber wir müssen uns gewahr sein, dass diese geistliche Welt, von der Jesus hier ganz klar spricht, die Jesus bezeugt. Ich meine, er spricht mit diesem Dämon. Er treibt ihn aus. Es ist eine Realität, in der Jesus lebt, an die Jesus glaubt. Wir müssen uns gewahr sein, dass wir als Christen gar nicht darum kommen, an eine geistliche Welt zu denken. Sie ist Zentrum, sie ist zentral für das Evangelium. Das Evangelium ist die Lehre davon, dass Gott gekommen ist in diese Welt, um uns zu befreien von den Mächten der Finsternis. Jeder Christ muss zwangsweise an eine geistliche Welt glauben und an die Realität dessen, dass es das eben gibt. Menschen, die besessen sind von Dämonen. Aber wir denken manchmal dann auch so, okay, das ist krass. Es gibt so Menschen, die sind frei, die leben so vor sich hin und dann gibt es die Menschen, die sind versklavt unter die Macht des Widersachers, dämonenbesessene Menschen. Aber die Bibel zeigt uns eigentlich auf und führt uns hinein in die Sicht und das Verständnis und den Blick, dass dieses hier schon ein besonderer Fall ist. Diese Besessenheit dieses Menschen ist schon etwas Besonderes. Aber die Bibel lehrt uns, wenn man in den Römerbrief schaut, dann ist es eigentlich unüberschaubar, wir als Menschheit in unserem Zustand fern von Gott, wir sind alle Getriebene. Wir stehen alle unter der Macht des Widersachers. Der Römerbrief sagt, ihr seid versklavt unter die Macht des Widersachers, des Teufels. Ihr werdet getrieben von euren eigenen Begierden und Lüsten. Und lasst uns mal zusammen Epheser 2 aufschlagen. Paulus macht das da eigentlich ziemlich deutlich und sehr schön verständlich. Epheser 2, Abvers 1. Und Paulus fängt hier an und sagt, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Die Botschaft, die Paulus hier bringt, ist hart. Was Paulus hier zerstört, ist eigentlich dieses Bild, was wir als Menschen uns gerne bewahren, zu sagen, wir sind frei. Paulus sagt, keiner von uns ist frei als Menschheit. Es gibt keinen Freien. Er schreibt hier an die Gemeinde und sagt, ihr seid frei geworden, ihr wart tot, ihr wart beherrscht vom Widersacher und Jesus ist gekommen in euer Leben, um euch freizusetzen. Aber auch ihr wart einst unter diesen Begierden, ihr wart einst Getriebene. Und ich finde es so krass, wie er das beschreibt und sagt in Vers 2, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Und wo wir in Lukas 11 jetzt von dämonischer Besessenheit sprechen, finde ich schon krass, wie Paulus das hier formuliert. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Was Paulus sagt ist, es gibt eine Macht in dem Leben der Menschen, die fern sind von Gott, die über ihr Leben herrscht. Und mit diesem Hintergrundverständnis gehen wir jetzt zurück in den Text zu Lukas 11. Lukas 11, Vers 14. Und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Ich weiß nicht, wie das für den Menschen gewesen sein muss. Wir müssen immer wieder innehalten und verstehen, dass das hier kein theologischer Sachtext ist, sondern eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Diesen Menschen gab es, der unter dieser Herrschaft stand. Matthäus 12 beschreibt die gleiche Geschichte und Matthäus gibt uns ein paar Einblicke und ein paar Informationen, die Lukas uns nicht gibt. Matthäus sagt, dieser Mensch war nicht nur stumm, er war auch blind. Und wir müssen uns das vorstellen. Wir wissen nicht, der Text sagt uns nicht viel. Wir wissen nicht, seit wann das so war in dem Leben dieses Menschen, ob das von Geburt an so war oder ob das später irgendwie erst gekommen ist. Auf jeden Fall ist die Situation dieses Mannes hier so, dass er eigentlich völlig isoliert und abgekapselt ist. Er sieht nicht, was draußen vor sich geht. Er kann sich aber auch nicht mitteilen. Er ist innerlich ein Stück weit gefangen in sich selbst. Diese Macht über seinem Leben, dieser Dämon, hat es geschafft, ihn zurückzutreiben in sein Inneres. Und er ist eigentlich hoffnungslos in sich selbst gefangen und abgesondert von dem, was draußen in der Welt passiert. Und dieses Bild ist eigentlich ein krasses Bild, wenn man sich das so vorstellt, was in dem Leben dieses Mannes vor sich geht. Und interessant ist, dass der Text uns sagt, und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es war gar nicht der Mann, der stumm war und der einen Dämon hatte, sondern es war der Dämon, der stumm war und der zu der Stummheit des Mannes geführt hat. Und das zeigt uns einfach nochmal diese Macht und diese Autorität, die diese Macht über diesen Mann hatte. Er ist stumm geworden, weil der Dämon stumm war. Und das ist eigentlich gar nicht das Bild, was wir so von dämonischer Besessenheit haben. Wir haben ja im Lukas-Evangelium schon zwei Fälle gesehen, in Kapitel 4 und in Kapitel 8. Wir denken eigentlich eher so, wenn wir an Dämonen denken, denken wir an das, was wir in Kapitel 4 sehen. Jemand, der schreiend steht und sich zu Boden wirft. Oder das, was in Lukas 8 geschrieben wird. Jemand, der sich in Gräbern zurückzieht und nicht durch Fesseln gehalten werden kann. Das wirkt sich hier bei diesem Mann aber völlig anders aus. Und ich finde es so krass zu sehen, dass die Macht des Widersachers nicht beschränkt ist auf eine bestimmte Art und Weise. Seine Herrschaft kann sich völlig unterschiedlich in unserem Leben auswirken. Die manche sind getrieben und haben sich nicht unter Kontrolle und sind laut und ausufernd. Aber bei manchen wirkt sich die Macht des Widersachers darin aus, dass sie sich zurückziehen, dass sie in sich selbst gefangen sind. In Depressionen, in Ängsten, in Sorgen, in Nöten. Dass es ein nach innen wenden ist, ein Abkapseln von der Realität. Warum sagt Lukas uns hier nicht, wie Matthäus uns das sagt, dass er auch blind gewesen ist? Eigentlich doch eine interessante Information. Zeigt doch noch eigentlich, wie brisant die Situation dieses Mannes eigentlich war. Verdeutlicht das noch mehr. Das ist jetzt so mein eigener Gedankengang. Der ist mit Vorsicht zu genießen. Aber mir ist so ein bisschen aufgefallen, als ich diesen Text gelesen habe, vielleicht will Lukas hier diese Stummheit hervorheben. Vielleicht ist sie ihm besonders wichtig. Wir lesen nämlich in Matthäus 9 von einer Geschichte, wo Jesus einen anderen stummen Besessenen befreit. Und da steht, dass die Volksmenge, wie hier in Lukas 14, verwundert war. Aber sie sagen, sowas ist noch nie in Israel gesehen worden. Und den Satz finde ich interessant, weil Jesus sagt ja selbst hier in Lukas 11, eure Söhne werden eure Richter werden, weil mit welcher Autorität treiben sie denn Dämonen aus? Das heißt, Jesus erkennt an, und wir haben das auch schon im Lukas-Evangelium vorher gesehen, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen, da gibt es einen Mann, der treibt in deinem Namen Dämonen aus. Das ist jetzt nicht das allererste Mal, dass das passiert. Das schien damals öfter vorgekommen zu sein. Und auch andere hatten die Autorität, Dämonen auszutreiben. Warum sagen die Menschen in Matthäus 9, also so etwas ist noch nie in Israel gesehen worden? Jetzt kommt meine Theorie so ein bisschen. Es gibt Theologen, die sagen, dass in der jüdischen Kultur damals die Austreibung von Dämonen dadurch geschah, dass man den Namen des Dämons erfahren hat. Und über die Kenntnis des Namens des Dämons hatte man Autorität über diesen Dämon und konnte ihn austreiben. Das war anscheinend gängige Art und Weise der Dämonenaustreibung zu der Zeit Jesu. Wenn das nun wirklich so war, dann wäre es sehr, sehr außergewöhnlich, dass Jesus hier den Dämon eines Stummen austreibt. Weil wie soll ein Stummer seinen Namen preisgeben? Das heißt, die Verwunderung in Matthäus 9 kann daher gekommen sein, dass Leute gesagt haben, von Stummen Dämonen austreiben, wie geht das? Wir sehen hier Jesus also, der eine Autorität hat, die auch von anderen Menschen gekannt wurde, aber die weit über das hinausgeht. Und deswegen sind die Menschen hier verwundert, weil sie jemandem gegenüberstehen, von dem sie merken, wow. Und Matthäus schreibt in seiner Geschichte, dieser Geschichte hier, Matthäus 12, und sagt, dass die Leute dazu kommen und sagen, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das heißt, die Leute fangen hier an zu begreifen, wer ist dieser Jesus? Ist er der verheißene Erlöser Israels? Ist er der Messias, auf den wir gewartet haben? Welcher Mann hat so viel Autorität und so viel Macht, sogar über die Mächte der Finsternis? Und jetzt kehren wir zurück zu diesem Mann, der gefangen war in sich selbst, keine Hoffnung. Niemand ist durchgedrungen zu ihm, abgekapselt von dieser Welt. Keine Hoffnung auf Befreiung. Und plötzlich steht Jesus da und kommt in sein Leben, macht ihn frei von der Macht, die ihn völlig machtlos gemacht hat. Aber dieser erste Vers ist eigentlich nur der Einstieg in das Thema, was dahinter steckt, und gibt uns so ein bisschen den Kontext, den Gedankengang, auf den dieser Text jetzt eigentlich eingeht, und macht eine Überleitung zu den Versen, die danach gehen. Weil diese Austreibung des Dämons nimmt nur einen kurzen Vers ein, und die anderen Verse, die danach kommen, sind viel weiter ausgeführt. Wir sehen also hier, Jesus treibt einen Dämon auf und es kommen Stimmen auf. Leute fangen an, das zu beurteilen, zu bewerten. Wie sollte man auch nicht, wenn man sowas miterlebt, ne? Sich eine Meinung darüber zu bilden. Aber sich Gedanken darüber zu machen, was hat das zu bedeuten? Und Lukas führt hier zwei Argumente an, die ins Feld geführt wurden, oder zwei Meinungen, die geäußert wurden zu dem, was Jesus hier gemacht hat. Zum einen die Meinung, dass Jesus dies getan hat durch die Macht Beelzebuls. Auf den kommen wir gleich nochmal zurück. Und zum anderen die Forderung danach, noch ein Zeichen aus dem Himmel zu sehen. Und Lukas, wir wissen jetzt nicht, wer die Reihenfolge richtig einhält. Ich kann mir vorstellen, dass Lukas hier die Reihenfolge ein bisschen verändert. Matthäus führt eigentlich dieses Argument, zeig uns ein Zeichen aus dem Himmel, erst später an. Es kann sein, dass Lukas das hier einfügt, um zu zeigen, wie massiv eigentlich der Unglaube der Menschen da war zu der Zeit. Dieser Widerstand, es nicht wirklich glauben zu können, es nicht annehmen zu können, noch ein Zeichen zu fordern. Ich meine, wie krass ist das, oder? Wenn man dabei ist, wenn ein Mensch frei wird, von den Mächten der Finsternis in die Freiheit hineingeführt wird, dabei teil zu sein, wie ein Stummer wieder reden kann, ein Blinder wieder sehen kann, und sich dann hinzustellen und zu sagen, kannst du uns ein Zeichen aus dem Himmel zeigen? Ich denke so, was wollt ihr denn noch sehen? Aber ist das bei uns nicht auch manchmal in unserem Leben so, dass Gott wirkt, hineinspricht in unser Leben, sich uns zeigt, uns deutlich macht, wer er ist, welche Macht und Autorität er hat, und zwei Wochen später stehen wir da und denken so, Gott, kannst du mir nicht zeigen, dass es dich wirklich gibt, dass du in Kontrolle der Situation bist? Das macht uns die Menschen so ein bisschen sympathisch, weil wir mitempfinden können. Aber lasst uns echt festhalten an dem, was Gott wie Gott sich zeigt und offenbart in seiner Macht und Autorität in unserem Leben. Aber das Argument, auf das Jesus eigentlich wirklich eingeht, dieses Zeichen, dieser Wunsch nach einem Zeichen wird in Vers 29 dann wieder aufgegriffen. Dazu kommen wir dann in den nächsten Sonntagen. Aber das Argument, was Jesus eigentlich wirklich aufgreift, ist das, dass die Leute sagen, durch die Autorität und Macht des Beelzebuls treibt er Dämonen aus. Beelzebul ist eigentlich nur eine jüdische Bezeichnung für den Widersacher, den Teufel, für Satan. Es kann sehr gut sein, dass das Wort oder diese Bezeichnung aus 2. König 1, Vers 12 zurückzuführen ist. Es gab eine Gottheit in Esron, das ist eine Stadt, Ekron, in der Stadt in dem Land der Philister. Und die Gottheit dieser Stadt hieß Baal-Zebub. Und es kann sein, durch Wortveränderungen, dass es hier zu Beelzebul gekommen ist. Und dieses Wort Baal-Zebub, aber auch das Beelzebul heißt eigentlich, und darüber streiten sich die Gelehrten so ein bisschen, weil es immer so ein bisschen schwer ist mit der Zurückführung auf den Wortstamm, heißt entweder König der Fliegen oder, was ich finde, was sehr gut in den Text passt, erhabener Herr. Sie erkennen an, dass dieser Beelzebul eine starke Persönlichkeit ist. Ein erhabener Herr, jemand mit Macht und Autorität. Manche vermuten, dass die Juden das so ein bisschen umgekehrt haben, um die Philister zu ärgern. Und daraus, und das kann man ganz einfach mit einer kurzen Veränderung im Jüdischen, Gott des Misthaufens gemacht haben. Und ja, aber wir sehen hier in dieser Geschichte, es ist eigentlich niemand, mit dem man Späßchen treibt. Es ist jemand, der ernst zu nehmen ist. Und Matthäus bringt wieder ein bisschen mehr Licht rein in die ganze Geschichte. Dieses Argument führt Matthäus aus, wird eigentlich von den Pharisäern eingeworfen. Und es ist, denke ich, eine Reaktion auf die Frage des Volkes, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und die Pharisäer stehen da und sagen und erkennen an, okay, du hast Autorität, du hast Macht. Da steckt etwas hinter. Und wenn sie es auf Gott zurückführen, dann zeugt das davon, dass dieser Jesus der Messias ist, der gekommen ist. Aber das würde ihre Macht in Gefahr bringen, ihre Autorität übers Volk. Wenn er derjenige ist, der größer ist als sie, dann würde ihre Macht schwinden und zurückgehen. Zudem ist er nicht so, wie sie ihn sich gerne wünschen würden. Und ich kann mir vorstellen, dass es ihr Weg ist, zu sagen, okay, da ist Macht und Autorität, aber die kommt nicht von Gott, sondern die kommt vom Teufel. Und Jesus geht darauf ein und ihm ist das wichtig. Es heißt hier, dass er ihre Gedanken kannte. Das heißt, sie haben es gar nicht laut ausgesprochen. Sie hatten nicht den Mut, ihn damit zu konfrontieren mit ihrer Meinung. Sie sind nicht auf ihn zugegangen und haben gesagt, hey, du machst das aus der Macht des Teufels, sondern sie haben das hinter seinem Rücken geredet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das im Volk gestreut haben. Jesus kannte ihre Gedanken. Zum einen, weil es nicht das erste Mal war, dass ihm das vorgeworfen wurde. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil Jesus unsere Herzen kennt als Menschen und weiß, was in uns vorgeht. Und ihm ist es wichtig, das zu klären. Er steht hier auf und sagt, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Jesus sagt hier, okay, wartet mal. Ich übe Autorität über diese Dämonen aus. Wozu führt das? Es führt zu der Befreiung eines getriebenen und gefangenen Menschen. Es führt dazu, dass Gott verherrlicht wird. Es bringt die Menschen dazu, nachzudenken darüber, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Wie kann das vom Teufel sein? Wenn der Teufel das tun würde, dann würde er sich ins eigene Bein schießen. Das wäre ziemlich kontraproduktiv. Deswegen argumentiert hier Jesus, nee, Jungs, das macht keinen Sinn. Das ist nicht die Autorität des Teufels. Das Problem ist nicht die Spaltung. Ihr sagt, es ist eine Spaltung innerhalb des Reiches Gottes, aber ein gespaltenes Reich wird zu Fall kommen. Der Satan wäre dumm, wenn es so wäre. Das, was hier passiert, ist nicht eine Spaltung innerhalb eines Reiches, es ist ein Aufeinandertreffen. Es ist ein Clash von zwei verschiedenen Reichen. Und das ist eigentlich das Zentrum der Botschaft, glaube ich, dieses Textes. Was Jesus hier deutlich macht, was durch diese Situation deutlich wird, ist, dass hier zwei verschiedene Reiche aufeinander prallen. Es gibt das Reich, was schon fast seit Anbeginn der Menschheit über die Menschen regiert. Als Adam und Eva ihre Herrschaft über diese Welt losgelassen haben, dem Teufel übergeben haben. Die Macht der Sünde, die wir durch die ganze Bibel sehen, wie sie ihr Unheil treibt mit den Menschen. Die Versklavung des Menschen. Dieses Reich wird konfrontiert mit einem anderen Reich. Und deswegen sagt Jesus, das, was ihr hier seht, das zeugt davon, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und ich finde es so krass, wenn man sich zwei Reiche vorstellt, die aufeinandertreffen, dann denkt man sich, jetzt bricht hier Krieg aus und hier wird gerungen und es gibt ein Hin- und Hergezerre und man weiß nicht, wie der Kampf ausgeht. Und Jesus sagt hier, das ist durch den Finger Gottes passiert. Ich finde es so erstaunlich, es zeigt die Übermacht des Gottes, die Erhabenheit Gottes. Der Psalm 2 sagt uns, Gott sitzt auf seinem Thron und lacht über seine Feinde. Es ist ein Zusammenprall von zwei Reichen, aber es ist gar keine Frage, wie der Kampf ausgeht. Hier reicht der Finger Gottes, um alles klarzustellen. Und die Mächte der Finsternis müssen weichen über dem Leben dieses Mannes. Jesus sagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Ich bin hier, um Befreiung zu bringen, um Freiheit zu machen. Selbst die, die in so einer Gefangenschaft unter Mächten der Finsternis sind. Matthäus sagt uns in Kapitel 12, dass dieser Finger Gottes, den beschreibt Matthäus als den Geist Gottes. Das ist der Geist Gottes, der hier durch Jesus wirksam wird in dem Leben dieses Mannes. Es ist der Geist Gottes, der diesen Geist, diesen bösen Geist in diesen Menschen weichen lässt. Und da setzt Jesus jetzt an und malt uns ein Bild. Ab Vers 21. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Und der Starke hier, das ist der Widersacher. Und Jesus zeigt uns hier, ja, der Widersacher ist ein Starker. Für uns ein solch Starker, dass wir keine Macht gegen ihn haben. Er herrscht über uns und er tut mit uns, was er möchte. Er ist ein Starker. Und er bewacht sein Besitztum, seinen Hof. Dieses Wort Hof hier kann verschieden ausgelegt werden, kann verschieden übersetzt werden. Und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass es diesen Spielraum hergibt. Auf der einen Seite, und das so übersetzen, dass auch manche englische Übersetzer, kann es von einem Palast sprechen. Das kann hier, und das würde eigentlich in dieses Bild des Reiches und dieser Herrschaft passen, wenn man sich einen Palast vorstellt, wo ein Starker sitzt und regiert über sein Reich. Und auf der anderen Seite kann es aber auch einfach so ein Außengelände, ein eingezäuntes, ein ummauertes Außengelände bedeuten, wo die Tiere gehalten wurden. Deswegen steht hier in der deutschen Übersetzung Hof. Und ich finde, das passt dann gleich zu den Versen, die gleich kommen. Das werden wir gleich wieder aufgreifen. Auf jeden Fall ist hier der starke Satan, der sein Besitztum bewacht. Und Jesus sagt, wenn aber der, welcher stärker ist, und damit meint er sich, den Geist Gottes, der in ihm lebt. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt, ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Johannes schreibt im 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels vernichte, zerstöre. Dazu ist Jesus gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In Kolosser 2 schreibt Paulus, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Paulus sagt, am Kreuz, da wo Gottes Schwäche deutlich zu scheinen, zu kommen, zu sein schien, dankeschön. Gut, dass wir Deutschlehrer in unserer Mitte haben. Da wo Gott an sein Ende gekommen zu schien, ich lasse es, zu sein schien, da wo der Teufel dachte, er hätte überwunden, er hätte gesiegt, in Gottes Schwäche hat er den Widersacher überwunden. Als er dort am Kreuz hing, hieß es nicht, dass Gott verloren hatte den Kampf, sondern er entwaffnete da mit seinem Tod und seiner Auferstehung am Kreuz den Widersacher. Er zerstörte sein Reich. Er stellte sie öffentlich am Pranger. Er ließ die ganze Welt wissen, das Reich des Widersachers, seine Herrschaft ist zu einem Ende gekommen. Ich bin aufgetreten, um dem Reich des Widersachers ein Ende zu machen. Mein Reich bricht an. Ich bin der, der stärker ist. Ich habe den Widersacher entwaffnet. Ich habe ihn überwunden. Ihm ist alle Macht genommen. Er kann nicht zurückkommen, er kann nicht zurückkehren. Er ist entwaffnet, er ist überwunden. Und ich finde es so passend, wie unterschiedlich diese zwei Starken, also der Starke und der Stärkere sind. Der Starke war derjenige, der an sich gerafft hat, der sein Besitztum verteidigen wollte, der für sich genommen hat, der unter seine Herrschaft gebracht hat. Und der Stärkere, der kommt, Jesus, der kommt, er ist da, um zu verteilen, um freizusetzen, um loszulassen. Das, was der Teufel an sich gerissen hat, das, was der Teufel unter seine Macht gebracht hat, das verteilt Jesus und bringt in Freiheit und setzt frei. Gott zeigt uns auf, wir als Menschen, wir sind nicht frei. Wir sind beherrscht. Entweder oder. Die Frage, die Jesus stellt, ist, bist du beherrscht von dem Starken oder ist das Reich des Stärkeren in dir schon angekommen? Bist du der, der versklavt wird unter die Macht des Widersachers oder bist du schon in die Freiheit der Söhne und Kinder Gottes gekommen? Hat Gott in deinem Leben schon all das freigesetzt, was der Teufel an sich gerissen hat? Ist die Macht des Widersachers über dein Leben gebrochen? Das ist das, was Jesus hier fragt. Und deswegen, weil er der Stärkere ist, weil er derjenige ist, der dieses Reich bringt und weil er der Herrscher dieses Reiches ist, ist er auch berechtigt zu sagen, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wir sehen Jesus in den Evangelien, wie langmütig und geduldig und liebevoll er ist. Wie sehr er wartet und wirbt um Menschen. Wie viele Meilen er mitgeht. Aber an diesem Punkt ist er deutlich und klar. Weil wir es deutlich und klar wissen müssen als Menschen. Er sagt, bist du mit mir? Weil wenn du nicht mit mir bist, dann bist du gegen mich. Bist du schon unter die Herrschaft Gottes gekommen? Bist du schon frei? Weil wenn nicht, dann bist du unter der Herrschaft des Widersachers. Und ich denke, dass dieser Vers, der danach kommt, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, an die Pharisäer gerichtet ist. Vielleicht guckt er sie an, ich stelle mir das so vor, vielleicht guckt er sie an und sagt, wer mich mit mir sammelt, der zerstreut. Das, was ihr macht, Jungs, Menschen vom Reich Gottes abzuhalten, ihnen das Reich Gottes als das Reich des Widersachers zu verkaufen, die Wahrheit in Lüge umzukehren, nur um eure Autorität, eure Macht nicht loszulassen, nur weil die Dinge nicht so laufen, wie ihr sie gerne haben würdet, ihr zerstreut. Und hier passt dieses Bild des Hofs eigentlich, ne? Wenn man sich vorstellt, dass hier vielleicht eine Schafsherde gemeint ist. Jesus geht nicht genau darauf ein, aber Jesus sammelt seine Schafe, das lesen wir immer wieder. Jesus sagt, ich bin ausgegangen, um meine Schafe zu sammeln. Ich habe ein neues Reich aufgebaut. Und entweder sammelt ihr oder zerstreut. Und das ist auch für uns wichtig zu verstehen. Lasst uns sammeln mit Jesus zusammen. Hey, wir haben das Reich Gottes erlebt in unserem Leben. Wir haben gesehen, wie Gott die Mächte der Finsternis über unserem Leben zerbrochen hat. Für uns ist eine neue Zeit angebrochen. Jesus ist gekommen, um Gefangene freizusetzen, um blinden Augen zu öffnen, Lass uns ausgehen und den Menschen sagen, das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus ist gekommen, um die Herrschaft des Widersachers zu brechen über unserem Leben. Lass uns Menschen sammeln zu Jesus hin und sagen, das ist ein Herr. Er regiert in Liebe. Er ist euch zugewandt mit Sanftheit. Er möchte, dass es euch gut geht. Er ist nicht da, um euch zu zerbrechen, euch auszunutzen, zu versklaven und euer Ende zu bringen, sondern er ist der Diener aller Diener. Er herrscht mit Sanftmut und Liebe. Er ist auf euer Gutes ausgerichtet. Ihr könnt unter seine Herrschaft kommen. Er bietet sie euch an. Er hat den Starken dieser Welt überwunden und entwaffnet. Und die Frau, die wir in Vers 27 und 28 hier sehen, das Thema, was da angesprochen ist, sie ist eher jemand, der sammelt. Die Verse scheinen so ein bisschen weird am Anfang. Als ich die gelesen habe, dachte ich so, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und da steht, es geschah aber, als er dies redete, da hob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber was sie hier eigentlich sagt ist, wow, wer bist du? Was für ein Mensch bist du, dass du kommst mit der Autorität, Dämonen auszutreiben? Mit der Weisheit, die Anschuldigung der Pharisäer zunichte zu machen? Mit Worten, die uns Heil bringen und die uns lehren über das Reich Gottes? Wer bist du? Und sie erkennt hier an, dass er so groß ist, dass sogar die Frau, die ihn zur Welt gebracht hat und ernährt hat an ihrer Brust, dass sogar sie gesegnet ist. Und man könnte hier meinen, das ist der Anfang des Katholizismus und der Marienverehrung. Ich glaube nicht, dass es das ist. Jesus ermahnt sie hier nicht und er widerspricht ihr auch nicht. Und Maria selbst sagt uns in Lukas 1, Vers 48, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Und das ist das, was die Frau hier tut. Eigentlich erhebt sie Jesus dadurch, dass sie sagt, du bist jemand, da muss ich sogar die Mutter glückselig schätzen, die dich zur Welt gebracht hat. Und ich finde es so krass, was Jesus dann sagt. Er sagt, ich kann mir vorstellen, dass er das zu der Frau sagt, weil es trifft ja eigentlich nicht auf sie zu, sie war es ja nicht. Sie wäre da ausgeschlossen unter dieser Seligpreisung. Er sagt, nee, es gibt Leute, die sind noch viel glückseliger als meine eigene Mutter. Er sagt zu ihr, du kannst dazugehören zu denen, die glückseliger sind als dieser. Glückselig sind eigentlich vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Und in Matthäus, ich weiß nicht, ob das hier in dem Gedankengang liegt, den Lukas hier ankratzt. In Matthäus sehen wir, dass hinten angeschlossen wird die Geschichte, wo Maria und die Brüder Jesu zu ihm kommen und ihn herausrufen und schicken lassen und sagen, dass er zu ihnen kommen soll. Und Jesus sagt und steht da, wer sind denn meine Mütter und meine Brüder? Und er hebt seine Hand und zeigt auf die, die bei ihm sitzen. Er sagt, die, die den Willen meines Vaters tun, das sind meine Mütter und Schwestern und Brüder. Wir dürfen uns glückseliger preisen als Maria. Sie hatte eine innige Beziehung zu diesem Jesus. Er war ihr Sohn. Sie hat ihn geboren, zur Welt gebracht, großgezogen. Er war ihr Sohn nah. Er hing an ihrer Brust. Aber wir sind noch viel glückseliger. Er ist uns noch viel näher gekommen. In unsere Herzen hinein. Hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Also lasst uns hören, was das Wort Gottes uns sagt. Lasst uns hören und lasst uns tun. Lasst uns das Werk Gottes tun. Und dazwischen, zwischen diesen Versen, liegen diese interessanten Verse von diesem Geist, der ausfährt aus dem Menschen und umherirrt an öden Orten und keine Ruhe findet und zurückkehrt. Und da ist dieser Mensch innen drin wieder aufgeräumt, dieses Bild geschmückt, sein Zuhause geschmückt und in Ordnung. Und er nimmt sich 7 andere Geister, die noch bösartiger sind als er, und kehrt zurück ein. Man denkt sich so, okay, krass. Also einerseits spricht es, natürlich ist diese ganze Geschichte sehr eindrücklich beschrieben, was in der geistlichen Welt passiert. Was es zu mir aber auch gesprochen hat und was ich denke, was es zu uns spricht, ist, da ist diese leere Wohnung. Der Starke ist vertrieben, aber es ist kein Stärkerer vorhanden. In Römer 14, Vers 9 sagt uns Paulus, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um alle Menschen zu erlösen. Nein, Paulus schreibt da, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Ist dir bewusst, dass Jesus in dein Leben gekommen ist? Ja, um dich zu reinigen. Ja, um dir deine Schuld zu vergeben, um Frieden mit Gott zu schaffen, um dein Gewissen zu bereinigen. Dafür ist Jesus gekommen. Aber ist dir bewusst, dass er gekommen ist, um zu herrschen in deinem Leben? Wir haben das Evangelium teilweise ein bisschen falsch verstanden, glaube ich, manchmal. Das Evangelium ist ein Evangelium des Reiches Gottes und der Herrschaft Gottes. Jesus ist gekommen, um zu reinigen, um zu befreien. Aber um dann in uns zu wohnen, um dann mit uns zu leben, um dann Herrschaft über unser Leben auszuüben. Und Jesus warnt hier in den Versen und sagt, lasst euer Haus nicht leer stehen. Und ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, dass der Stärkere in dein Leben eingekehrt ist, dass das Reich Gottes begonnen hat in deinem Leben, dass du Frieden gefunden hast mit Gott, dass eine Beziehung zu Gott entstanden ist, dass die Macht des Widersachers über deinem Leben zerbrochen ist, dass du frei geworden, freigesetzt worden bist in Freiheit, dass dir die Blindheit und die Stummheit in deinem Leben genommen wurde, dass diese Gefangenschaft in dich selbst, diese Verzweiflung, dieses Abgeschlossensein, dieses Isoliertsein, deine Ängste, dass deine Nöte, dass deine Sorgen zerbrochen wurden von dem Stärkeren, der gekommen ist und alles freigesetzt hat in dir. Ich weiß nicht, ob das passiert ist. Wenn dem nicht so ist, dann sagt dir Gott heute Morgen, das Reich Gottes ist angebrochen mit Jesus. Gott sagt dir heute Morgen, du bist nicht frei, wenn du denkst, du seist frei. Schau in dein Leben, wo du getrieben bist, wo du Dinge tust, die du nicht tun möchtest. Dinge, vor denen du selbst dich ekelst, wo du dich selbst verabscheust, wo du dazu getrieben bist von einer Macht, die du nicht verstehst, wo du aus einem Zyklus nicht rauskommst, wo du gefangen bist in der Tretmühle und nicht freikommst. Gott sagt dir heute, du bist nicht frei, aber du kannst in die Freiheit der Kinder Gottes eingehen. Du darfst ein neues Reich erleben. Ein neues Reich ist angebrochen. Jesus hat überwunden. Er will in dein Leben, er will Freiheit, er will Frieden, er will Freude für dich. Er will das, was der Teufel gefangen genommen hat in deinem Leben, was er für sich gehortet hat, was er gebunden hat, will er wieder freisetzen und verteilen. Er will die Beute verteilen und dir zurückgeben. Er will dein Herr sein, ein guter Herr, ein liebevoller Herr. Er bittet dich heute, lass ihn herein. Nimm sein Reich an, komm unter die Herrschaft Gottes. Was willst du unter der Herrschaft des Widersachers? Wie lange willst du noch versklavt sein? Das sind Gottes Worte an dich heute Morgen vielleicht, der sagt, ich will dich freisetzen. Ich will dir neues Leben geben. Ich will eine neue Herrschaft anbrechen. Lass dich von mir überwinden. Aber vielleicht ist in deinem Leben diese Herrschaft schon längst zerbrochen. Vielleicht hast du das erlebt, dass Jesus in dein Leben gekommen ist und dich freigemacht hat. Das Reich Gottes ist angebrochen in deinem Leben. Aber manchmal scheint mir, gibt es noch diese kleinen Höfe in unserem Herzen, in unserem Leben. Diese Bereiche unseres Lebens, die wir abgeklammert haben. Da, wo wir die Herrschaft Gottes noch nicht haben einziehen lassen. Da, wo wir das Befreiungswerk Gottes mit Freude annehmen, wo wir uns gerne entlasten lassen von der Vergebung Jesu, wo wir gerne aufräumen, Gott aufräumen lassen in unserem Leben, wo wir die die Entlastung von unserem schlechten Gewissen erfahren, mit Freude und Dankbarkeit annehmen aus Jesu Hand, wo wir seiner Herrschaft aber wehren, wo wir seinem Anspruch über unser Leben, was er mit seinem Blut erkauft hat, wo er sein eigenes Leben ausgetauscht hat für unseres, wo die Herrschaft, die ihm rechtmäßig zusteht, wo wir sie verneinen und nicht zulassen. Da, wo nach der Vergebung, nach der Buße, wo wir umkehren zu Gott und Vergebung erfahren, ein Leerstand bleibt in unserem Leben und wir den Stärkeren nicht hineinlassen. Gott will für uns Freiheit. Und er will nicht, dass das Ganze wieder von vorne losgeht. Und dann wieder Vergebung und Entlastung und wieder von vorne. Gott ist langmütig, Jesus ist geduldig. Ihr wisst selber, wie viele Jahre er es mit euch schon tut. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Er gibt nicht auf. Aber sind wir nicht müde geworden davon? Immer wieder rein und frei. Und es dauert nicht lange und dann kehrt das zurück. Dann herrscht diese Macht in unserem Leben, in diesem Bereich unseres Lebens wieder von neuem. Ich glaube, jeder von uns kennt das. Bestimmte Dinge in unserem Leben, die eine Macht und eine Autorität über uns haben. Und das mag bei jedem was anderes sein. Süchte, Mächte in unserem Leben, die uns unfrei machen, wo wir immer wieder hinkehren, obwohl wir eigentlich gar nicht wollen. Wo wir immer wieder hingezogen werden, obwohl wir eigentlich frei sein wollen davon. Alkoholismus, der unser Leben zerfrisst, Beziehungen zerstört. Drogen, die unseren Körper zersetzen, von denen wir frei werden, aber zu denen wir wieder zurückkehren. Aber auch andere Dinge, die die Bibel uns aufzeigt, Neid und Hass in unserem Herzen, den wir gehen lassen und loslassen und für kurze Zeit Befreiung empfinden, aber kaum ist diese Situation mit dieser einen Person wieder ein bisschen schwieriger, kommt das wieder auf und zerfrisst uns innerlich. Diese Sucht rauszugehen, unsere Not, unser Bedürfnis zu befriedigen, indem wir Dinge einkaufen und immer mehr und immer Neues und immer Größeres. Oder da, wo wir uns dem Fernseher oder dem Computer zuwenden und uns da drin völlig verlieren und Stunde nach Stunde immer wieder uns eigentlich wegtreiben lassen von der Gemeinschaft Gottes. Wo wir keine Kontrolle drüber haben, kein Maß kennen. Wo wir nicht diejenigen sind, die unter Kontrolle sind und die bestimmen, was gut und richtig ist nach dem, was Gott uns offenbart, sondern wo etwas anderes mit uns macht und tut, was es möchte. Pornografie, die uns abstoßt, wenn wir gefallen sind, uns das angeguckt haben, was wir so ekelhaft finden können, von dem wir frei werden wollen, aber zu dem wir 2 Wochen später wieder zurückkehren. Das, was dieser Text uns heute Morgen hier zeigt, ist, das Reich Gottes ist angebrochen. Der Stärkere hat den Starken überwunden. Wir müssen als Christen nicht in Unfreiheit leben. Manchmal sind wir so in unseren Süchten gefangen, seit Jahren treiben diese Dinge uns so umher, dass wir aufgegeben haben. Wir sind wie dieser Blinde, wie dieser Stumme, keine Hoffnung mehr auf Verbesserung. Wer soll uns denn noch helfen? Und wir denken, okay, das gehört irgendwie dazu, zu dieser Zyklus, dieses immer wiederkehrende. Es gibt mal Phasen des Hochs, aber eigentlich geht es immer wieder bergab. Nein, der Text sagt uns, nein, das muss nicht so sein. Gott ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. In allen Bereichen unseres Lebens. Es ist reicht der Finger Gottes aus, um die Herrschaft des Widersachers zu durchbrechen. Aber lassen wir diese Bereiche unseres Lebens leer stehen, nachdem wir Buße getan haben und Vergebung empfangen haben? Öffnen wir die Türen praktisch für den Widersacher? Ist es so, dass wir so blind geworden sind, dass wir unsere Augen verschließen vor diesen Dingen, sie ausblenden, dass wir gar nicht mehr hinsehen können, was da eigentlich in unserem Leben passiert? Dass wir stumm geworden sind, dass wir Angst haben, überhaupt auszusprechen, jemandem anders zu erzählen, was in uns passiert, was wir manchmal machen, wo unsere Gedanken uns hintreiben? Sind wir vielleicht so gefangen wie dieser Mann, der hier sitzt, gepeinigt durch diese Macht in unserem Leben. Jesus ist gekommen, um uns Freiheit zu bringen. Und ich sage dir, dieser Text sagt uns, wenn du da drin verharrst, wenn du Gottes Herrschaft und sein Reich nicht anbrechen lässt in deinem Leben, woher weißt du, dass es nicht schlimmer wird? Dass deine Pornografie dich nicht vielleicht zu Ehebruch verleitet. Dass deine Alkoholsucht dich nicht vielleicht völlig abkapselt von deiner ganzen Familie. Dass dein Neid und der Hass, der dich innerlich zerfressen, Beziehungen vielleicht so intensiv und tief zerstört, dass sie fast irreparabel sind. Gott ist gekommen, er hat ein neues Reich gebracht. Wir dürfen frei sein in Jesus. Lasst uns unter die Herrschaft Gottes kommen. Lasst uns erleben, wie er die Beute an uns verteilt, uns im Überfluss gibt, wie er uns frei macht und hineinführt in das Leben im Überfluss. Er ist gekommen, um uns Leben im Überfluss zu geben. Jesus demonstriert hier: Ich habe Autorität. Ich habe Macht. Ich bin der Stärkere. Mein Reich ist gekommen und es ist gekommen, um das Reich des Widersachers zu zerschlagen. Kommt, seid mit mir. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass dein Reich gekommen ist. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns als Menschen nicht zurückgelassen hast, dass du uns nicht den Rücken zugekehrt hast und uns in dieser Versklavung, in die wir uns selbst hineingebracht haben, unter die Macht des Widersachers, unter die Kraft der Sünde, dass du uns nicht da drin gelassen hast, sondern dass du auftauchst, dass du kommst und mit deinem eigenen Leben bezahlst dafür, um dein Reich anbrechen zu lassen in unserem Leben. Du hingst am Kreuz. Und als du starbst, hast du die Mächte dieser der Finsternis öffentlich an Pranger gestellt und der Welt gezeigt, die Herrschaft des Widersachers ist beendet. Herr, wir danken dir für dein Evangelium, für das Evangelium des Reiches Gottes, was du gebracht hast. Wir danken dir für Vergebung unserer Schuld, Herr, für Befreiung, dafür, dass wenn wir kommen ins Licht zu dir, dass du vergibst, Herr, jedes Mal. Wir danken dir dafür, dass du unser Herz entlastest, Herr. Aber wir wollen dich auch bitten, dass deine Kraft wirksam wird in unserem Leben, Herr. Dass dieser Geist, von dem hier gesprochen wird, der diese Macht hat über diesen Dämon, dass es der Geist ist, der in uns herrscht, in allen Bereichen unseres Lebens. Ich möchte dich bitten, Herr, schenk Freiheit. Jesus, und da, wo wir entmutigt sind und vielleicht gefangen seit Jahren, Jahrzehnten, Herr, möchte ich dich bitten, dass heute dein Wort durchdringt unsere Herzen und dass wir verstehen, das muss so nicht sein. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass wir das erleben als Gemeinde über die nächsten Wochen und Monate, dass Befreiung entsteht, Jesus. Von Mächten und Kräften in unserem Leben, die wirken und uns gefangen halten und uns immer wieder zu Boden drücken. Die tun und machen mit uns, was sie wollen, Herr. Dass das nicht so ist, sondern dass Freiheit regiert und herrscht in unserem Leben, in deiner Gemeinde, Herr Jesus. Wir danken dir, wir lieben dich, Herr, wir verehren dich. Du bist Herr und Gott und wir beten von ganzem Herzen, Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.